Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Dass die Demokratie fragil ist und gepflegt werden muss, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Bildungsfachleute sagen, diese Pflege, die muss spätestens in der Schule beginnen. Und wie das gehen könnte, das schauen wir uns heute im Bildungsmagazin an. Außerdem gehen wir der Frage nach, was der Rücktritt einer US-Uni-Präsidentin mit den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in den USA zu tun hat. Der Sozialpsychologe und Gewaltforscher Andreas Zick hat heute in einem Interview mit der Rheinischen Post gewarnt vor der Gefahr, dass sich Jugendliche in Deutschland als Folge des Gaza-Kriegs im Internet radikalisieren könnten. Die Terrororganisationen würden im Netz gezielt und sehr emotional auf diese Radikalisierung hinarbeiten, sagte Zick, der wörtlich von einer Rekrutierung islamistischer Terrorgruppen spricht. Schulen seien ein Ort, um dem zu begegnen, wenn denn die Lehrkräfte entsprechend ausgebildet sind. Damit allerdings sieht es vielleicht nicht ganz so gut aus. Das zeigt eine Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, kurz SWK, bei der Kultusministerkonferenz. Die Kommission empfiehlt nämlich, die Fächer Politik und Geschichte in der Schule zu stärken. Ich habe mit Nina Kolleck gesprochen. Sie ist Bildungsforscherin und Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie in Potsdam an der Universität. Frau Kolleck, wie wichtig finden Sie diesen Einsatz der SWK für eine Stärkung des politischen Unterrichts?
Na, ist ja extrem wichtig. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass die SWK dem Thema endlich die Bedeutung auch zuwendet, die das Thema ja auch schon seit Jahrzehnten hat. Das ist bisher meines Erachtens nicht ausreichend erfolgt. Denn die Demokratiebildung und auch die Förderung gesellschaftlicher Integration, das ist ja neben der Vermittlung fachlicher Kompetenzen ein ganz zentrales Ziel von Schule. Und bisher hat sich das nicht wiedergespiegelt, weder in der Zusammensetzung der SWK noch in anderen bildungspolitischen Prozessen.
Woher kommt das denn, dass dieser Blick auf das Thema oder diese Verankerung gewissermaßen so nachlässig gehandhabt wurde?
Ja, es ist eine gute Frage, die ich mir auch öfter mal stelle. Da können wir natürlich nur spekulieren. Ein Grund ist, dass das Thema nicht die Wertschätzung erlangt hat, die ja es eigentlich braucht als zentrales Ziel von Schule. Also viele BildungsforscherInnen und BildungspolitikerInnen haben das Vorurteil immer noch, politische Bildung sei Indoktrination. Politische Bildung könne man eben auch beispielsweise im Deutschunterricht mitbehandeln. Also eigentlich lernt man da doch gar nichts oder es ist nicht besonders wichtig. Es ist halt ein Randfach, ein Nebenfach und kein zentrales Fach in der Schule und auch keine zentrale Aufgabe von Schule. Was wirklich sehr merkwürdig ist, da ja die Demokratiebildung schon immer als zentrales Ziel von Schule definiert war und ja auch ein wesentlicher Bestandteil für eine funktionierende Demokratie ist und die Konsequenzen daraus, dass es so stiefmütterlich behandelt wurde, die zeigen sich jetzt natürlich ganz drastisch, wenn wir uns die Situation in Schulen anschauen, insbesondere in Bundesländern wie Sachsen, Brandenburg und Thüringen.
Lassen Sie uns das noch mal ein bisschen genauer anschauen. Sie haben gesagt, Politik ist kein Nebenfach, kein Randfach, wurde aber lange so behandelt. Eine der Eindrücke, den man bekommen kann, ist ja, wenn man die SWK-Empfehlungen liest, Politik ist im Grunde die Fortschreibung des Geschichtsunterrichts auf andere Art und Weise. Ist das falsch?
Das ist auf jeden Fall falsch und es ist oft ein Vorurteil, das insgesamt mit Politikwissenschaft verbunden wird. Und daran sieht man auch, dass Politikwissenschaftler hier auch nicht zu Rate gezogen wurden, denn Politikwissenschaft unterscheidet sich ja deutlich von Geschichtswissenschaft. Klar gibt es auch Themen, die sich überschneiden und die Geschichtswissenschaft spielt auch eine Rolle für die Politikwissenschaft und andersherum. Aber es ist nicht gleichzusetzen und es ist keine Fortschreibung, denn Politikwissenschaft ist eine Wissenschaft für sich, die auch sehr starke Unterschiede und eine ganz andere Rationalität, als jetzt die Geschichtswissenschaft besitzt, die eher vergleichbar dann schon eher ist mit der Soziologie und methodisch dann auch sogar eher mit der Bildungsforschung und der Psychologie identisch ist. Und hier gab es oft das Vorurteil, gerade in der Bildungsforschung denken ganz viele BildungsforscherInnen, also ich habe eben auch Politikwissenschaft studiert und in dem Fach promoviert, und merke, dass viele das Vorurteil haben, dass PolitikwissenschaftlerInnen sich ja gar nicht methodisch auskennen, was ein komplett falsches Vorurteil ist, da gerade die Universitäten in der Politikwissenschaft oft eine bessere methodische Ausbildung liefern als jetzt beispielsweise in der Erziehungswissenschaft. Es kommt immer sehr auf den Standort an. Aber die PolitikwissenschaftlerInnen lernen genauso die Verfahren der empirischen Sozialforschung wie jetzt beispielsweise ErziehungswissenschaftlerInnen.
Heißt das, man müsste für angehende Lehrerinnen und Lehrer einfach deutlich stärker auf politikwissenschaftliche Kenntnisse setzen, die vielleicht sogar zu einem Pflichtprogramm für alle machen, die in die Schule gehen und dort arbeiten wollen?
Politikwissenschaft ist ein riesiges Fach. Also es kann jetzt nicht sein, dass jetzt jeder Politikwissenschaft studieren muss, auch wenn sich eine Person beispielsweise für Sport und Mathematik im Primarbereich interessiert oder Sonderpädagogik studiert. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ein bestimmter Kernbereich unterrichtet wird für alle angehenden Lehrkräfte. Und das heißt der Umgang mit Extremismus, der Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Was ist der Beutelsbacher Konsens? Was heißt eigentlich Neutralität und Meinungsfreiheit in der Schule? Und wann müssen Lehrkräfte eingreifen? Bei welchen extremistischen Vorfällen müssen sie eingreifen beispielsweise und sind dazu verpflichtet? Und in welchen Fällen dürfen sie gar nicht eingreifen, beziehungsweise dürfen sie nicht intervenieren und müssen die Meinungsfreiheit der SchülerInnen dann auch zulassen. Und das betrifft ja alle Lehrkräfte, denn extremistisches Gedankentum zeigt sich auch im Sportunterricht, zeigt sich auch im Matheunterricht oder im Kunstunterricht. Das heißt, alle angehenden Lehrkräfte müssen einen Umgang damit finden und müssen das Wissen dafür erlernen, an den Universitäten, in der Lehrkräfteausbildung und in der Lehrkräftefort- und Weiterbildung, um dann eben auch entsprechend darauf reagieren zu können. Und bisher ist es aber so, dass Lehrkräfte ja auf sich gestellt sind und oft überhaupt nicht wissen, wie sie reagieren. Und es ist ja nicht so, dass es nicht dazu kommt, sondern in Sachsen und in Brandenburg, wie ich eben angehende Lehrkräfte unterrichte und unterrichtet habe, da ist es in manchen Orten gang und gäbe, dass Lehrkräfte beispielsweise mit dem Hitlergruß begrüßt werden. Und viele denken, ja, sie dürfen nichts tun, dass das in das Spektrum der Meinungsfreiheit fällt, was aber falsch ist, weil Lehrkräfte hier auch eben die Aufgabe haben, was zu tun. Oft spielen eben auch Gründe der Angst hier eine Rolle. Ja.
Das heißt, die Länder müssen ihre Lehrkräfteausbildung umstrukturieren, müssen sowas wie ein Pflichtmodul Prävention, Extremismusprävention reinnehmen, Demokratieerziehung, Demokratiepädagogik. Ja. Ist das schwer, alle Bundesländer dahin zu bekommen? Sie haben das ja in Sachsen einmal selber durchgespielt.
Genau, in Sachsen habe ich dieses Modul entwickelt und in Sachsen hat es auch funktioniert. In Sachsen werden alle angehenden Lehrkräfte in der politischen Bildung und in der Medienbildung ausgebildet, was ich auch für notwendig halte für alle Bundesländer. Seltsamerweise tun sich aber andere Bundesländer ganz schwer damit und sind da total zaghaft und wollen nichts tun. Und man kämpft eben wirklich so gegen ja ganz beharrliche Kräfte, die immer noch denken, ja, Politikwissenschaft oder Demokratiebildung, das sei Indoktrination, das ist ein Vorteil, es ist das Gegenteil von Indoktrination. Und genau deshalb brauchen wir eben auch diese Ausbildung, um eben zu sagen, was heißt das eigentlich, Indoktrination, was heißt politische Bildung? Ja, und das brauchen wir für alle in allen Bundesländern ganz dringend und sich da einfach nur auf die Leistungspunkte zu berufen und zu sagen, ja, wir haben keine freien Leistungspunkte, das finde ich ist eine Ausrede, denn in anderen Bundesländern ging es ja auch und es gibt immer Wege. So ein zentral wichtiges Thema für die Lehrkräfte und für die Schulen, für die SchülerInnen, dann eben auch umzusetzen.
Klares Plädoyer von Nina Kolleck, Professorin aus Potsdam, für ein Pflichtmodul Extremismusprävention in der Lehrkräfteausbildung. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Herr Himmelrath.
Und wie angehende Lehrerinnen und Lehrer ganz konkret darauf vorbereitet werden können, Jugendlichen ein Verständnis von Demokratie zu vermitteln, das ist auch ein großes Thema an der Universität Trier. Dort will man die Demokratiebildung fest im Lehramtsstudium verankern. Christian Altmaier stellt das Projekt vor.
Paula Kolz macht sich Sorgen um die jüngere Generation, aber auch um ihre Zukunft als Lehrerin. Denn die Studentin aus Trier hat bei ihren Praktika in Schulen erlebt, wie Kinder und Jugendliche sich radikalisieren.
Gerade die Partei der AfD ist natürlich sehr präsent auf TikTok. Das ist dann natürlich auch präsent bei den Schülerinnen und Schülern. Da wird sehr viel drüber geredet. Viele werden mitgerissen von diesen Meinungen.
Auch andere politische Themen beschäftigen die Schüler, sagt Kolz, wie der Angriff Russlands auf die Ukraine.
Diese Themen hören ja nicht auf, wenn quasi die Stunde endet des Sozialkundeunterrichts, sondern das sind Themen, worüber Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof reden.
Doch wie kann sie diese Gespräche später als Lehrerin aufgreifen? Wie kann sie mit den Schülern in die Diskussion gehen und verhindern, dass sie zum Beispiel auf Fake News hereinfallen?
Wer bringt mir das bei, wie ich damit umgehe? Wo kommt das noch in meinem Studium? Ich bin am Ende des Bachelors und ich wüsste jetzt noch nicht, wie ich unbedingt mit jeder Situation umgehe.
Das Problem ist, wie man ein Verständnis für Demokratie vermittelt, ist nicht zwangsläufig Teil der Lehrerausbildung. Viele Studierende kommen damit sogar gar nicht in Kontakt, sagt Birgit Weyand, Leiterin des Zentrums für Lehrerbildung an der Universität Trier. Und das hat Folgen für den Unterricht, wie neue Studien belegen.
Da wird ja eben gezeigt, dass Antisemitismus, Anti-Islamismus ganz selten Unterrichtsthema ist, noch nicht mal in den Fächern Geschichte und Politik.
Oft seien noch nicht einmal die Abläufe in den Schulen demokratisch, sagt Kolz, die das im Praktikum erlebt hat.
Ich habe mitbekommen, wie Klassensprecherinnen und Klassensprecher gewählt wurden. Da habe ich auch einige Negativbeispiele mitbekommen. Also meiner Meinung nach war es einfach überhaupt nicht demokratisch. Es wurde von der Lehrperson sehr viel reingegrätscht und den Kindern sehr wenig Freiraum gelassen.
Damit Paula Kolz und ihre Kommilitonen es irgendwann besser machen, hat die Universität Trier im März 2023 ein deutschlandweit einzigartiges Projekt angestoßen. Adila heißt es. Der Name steht für aktiv für Demokratiebildung im Lehramt.
Also wir versuchen es hier ins Lehramtsstudium reinzubringen und vor allen Dingen in alle Fächer zu bringen, ne, damit jeder Lehrer, egal welches Fach er unterrichtet, einen Anker findet, um demokratiepädagogisch zu wirken. Das ist einer der Kernaufgaben von Schule.
In Mathematik könnten Lehrer den Schülern etwa beibringen, wie Algorithmen die sozialen Medien beeinflussen. In Religion könnten die Hintergründe des Nahostkonflikts beleuchtet werden und in Philosophie die Entwicklung der Demokratie im antiken Athen. Bis das in allen Schulen angekommen ist, dürfte es zwar noch dauern, doch erste Schritte hat das Team um Michael Dittgen vom Adila-Projekt bereits gemacht.
Wir arbeiten gerade an einem Wissensmodell, wo es um die Frage geht, was muss ich als künftige Lehrperson eigentlich so mitbringen, um gute Demokratiebildung anbieten zu können, haben unter Lehramtsstudierenden eine Fragebogenstudie gemacht, um zu sehen, wie ist denn bei uns an der Uni Trier so die Wahrnehmung des Angebots, haben ein digitales Lernmodul für die Lehrerbildung entwickelt.
Außerdem veranstalten die Mitarbeiter regelmäßig sogenannte Adila-Talks für Studierende zu Themen wie künstlicher Intelligenz, Fake News und Politik in der Schule. Sie bauen gerade eine kostenlose Datenbank mit Unterrichtsmaterial für Schulen auf und vernetzen sich mit interessierten Dozenten.
Ich hatte die Tage eine E-Mail an über 100 Kolleginnen und Kollegen an der Uni verschickt und die erste positive Rückmeldung, die in die Richtung ging, lass echt mal darüber sprechen, das hat noch keine 5 Minuten gedauert, bis sie da war.
Trotzdem, bislang ist das alles freiwillig. Wer nichts mit Demokratiebildung zu tun haben will, kommt auch an der Universität Trier an dem Thema vorbei. Paula Kolz sieht Adila dennoch positiv. Sie hat zum Beispiel das digitale Lernmodul absolviert.
Man hat sehr viele Grundlagen bekommen und dann wird sehr viel praktisch im Prinzip gearbeitet. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Angebot.
Langfristig will Birgit Weyand allerdings erreichen, dass alle angehenden Lehrer mit dem Thema in Kontakt kommen. Zum Beispiel über ein verpflichtendes Modul im Studium.
Wenn man natürlich diese ganzen antidemokratischen Entwicklungen in Deutschland, in Europa, weltweit betrachtet, dann wird es klar, das ist ein immer virulenteres Thema. Und durch Ignorieren wird es nur noch schlimmer.
Demokratiebildung im Lehramtsstudium an der Universität Trier. Wir bleiben in den USA und wir schauen auf eine Langfristfolge des Hamas-Terrorüberfalls auf Israel vom 7. Oktober 2023. Am späten Mittwochabend ist nämlich die Präsidentin der Columbia-Universität in New York zurückgetreten und für die US-Hochschulszene war das ein ziemliches Erdbeben. Meine Kollegin Charlotte Voss beobachtet die Entwicklungen und ist uns jetzt aus New York zugeschaltet. Guten Tag, Frau Voss.
Hallo.
Wie überraschend war denn dieser Rücktritt der Columbia-Präsidentin für Sie?
Also für uns kam der jetzt so 3 Wochen vor dem Semesterbeginn hier in New York schon recht überraschend. Wir hatten gerade vergangene Woche nochmal mit einem Professor der Columbia gesprochen und da machte es den Eindruck, als hätte sich die Situation jetzt so langsam ein bisschen sortiert. Die Universitätsleitung habe die Vorgänge analysiert, die Lehren draus gezogen, erzählt er uns. Sie setze jetzt auf verstärkten Dialog und suspendierte Studenten hätten jetzt auch zurückkommen dürfen. Und Minouche Shafik hatte sich ja vorgestern Abend, wie erwähnt, schriftlich an die Columbia-Gemeinde gewandt und darin sprach sie von einer Zeit des Aufruhrs, in der viele ein Tribut gezahlt hätten. Sie sprach von Bedrohungen, gerichtet gegen ihre eigene Person, ihre Familie, gegen das Kollegium und einzelne Studenten. Und das ist natürlich etwas, was auch Spuren bei ihr hinterlässt, aber sie ist auch, muss man sagen, mit dem Blick auf die vergangenen Ereignisse als Krisenmanagerin hier auch wirklich gescheitert. Und für mich wirkt das so ein bisschen, als hätte sie den richtigen Zeitpunkt eines Rücktrittes verpasst. Und nun ist auch noch ein Jobangebot aus England dazugekommen und bietet auch ein willkommenes Exit-Ticket, muss man vielleicht auch sagen.
Ja, Minusha Fick war ja erst seit Sommer 2023 im Amt, ist jetzt schon die dritte US-Uni-Präsidentin, die im Zuge der Antisemitismus-Debatten ihren Job aufgibt oder verliert. Was ist da genau passiert? Ist das jetzt so ein Trend an den US-Hochschulen?
Na, ein Trend wird es, glaube ich, nicht, aber es ist natürlich ein sehr bewegtes Jahr jetzt für sie gewesen, angefangen mit dem Angriff der Hamas auf Israel. Da haben sich ja die Proteste allmählich aufgebaut und es wurden immer mehr pro-palästinensische Proteste. Und dann gab es auch immer mehr Berichte von jüdischen Studenten. Sie fühlten sich unsicher. Das ist natürlich für eine Universität auch schwer auszuhalten, wenn Studenten sagen, sie fühlen sich unsicher auf einem Campus. Und es gab Berichte über antisemitische Äußerungen, sowohl von Kommilitonen, aber auch von Dozenten. Und es wurden dann auch mehrere Kollegen und auch Studenten suspendiert. Und die Minusha Fick musste sich dafür dann auch im Kongress in Washington äußern. Und parallel zu diesen Terminen in April wurde dann das Protestcamp hier in New York aufgebaut. Und das hat ja spätestens da war es dann auch für alle Welt sichtbar, was passiert. Sie hat dann innerhalb von wenigen Stunden entschieden, das Protestcamp wird von der Polizei geräumt. Das sind Bilder, Studenten werden festgenommen, eine Polizei auf dem Unicampus. Die sind dann auch wieder zurückgekommen. Dann wurde ein Gebäude besetzt, auch das wurde wieder geräumt. Also ähnliche Bilder. Und Shafiq wurde dafür dann stark kritisiert, den einen, dass sie den Protesten zu viel Freiraum geben würde und nicht ausreichend gegen Antisemitismus auf ihrem Campus vorgehen würde. Und die pro-palästinensische Seite warf ihr wiederum vor, dass sie eben zu konsequent durchgehen würde.
Woher kommt denn dieses hohe Konfliktpotenzial rund um das Thema 7. Oktober und diesen Terrorüberfall der Hamas an den US-Unis?
Also das Thema Antisemitismus wird zum Beispiel auch von den Republikanern hier stark gespielt. Die steigen dann darauf ein. Das muss man auch wissen, denn man kann nicht sagen, dass jetzt grundsätzlich alle amerikanischen Universitäten, dass die Stimmung da antisemitisch ist. Das stimmt nicht. Es gibt wirklich diese Vorfälle, die gehören verurteilt, die gehören aufgearbeitet und natürlich muss eine Universität gucken, dass alle Studenten sich wohlfühlen, egal welcher Glaubensrichtung. Aber es ist eben auch immer ein Thema, was politisch unter Umständen instrumentalisiert wird und die Republikaner gehen zum Beispiel hier auf das Thema und ich habe einen Ton rausgesucht, wo Shafiq im Kongress regelrecht gegrillt wurde und es ging, man versuchte sie dahin zu treiben, dass sie sagt, dass die Proteste grundsätzlich antisemitisch sind und am Ende sagt sie, es gab antisemitische Vorfälle. Also das finde ich, zeigt auch ganz gut, wie hier agiert wurde.
Protest was not labeled as an anti-Jewish protest.
I'm not asking what it was labeled.
Anti-Israeli government policy.
The question wasn't what it was labeled.
But anti-Semitic incidents happen, or anti-Semitic things were said. So I just
it is an anti-Jewish protest. You agree with that? You change your testimony?
Congresswoman. Anti-Jewish things were said at protests, yes.
Thank you for changing your testimony.
Also, sie versucht ja immer zu sagen, es gab die Vorfälle, aber man kann nicht von einer grundsätzlich anti-jüdischen Stimmung sprechen. Das ist, glaube ich, auch richtig. Und die Frage hierbei ist eben auch dann, wie wird differenziert? Und da haben wir halt auch mit ganz vielen Studenten gesprochen, auch jüdischen Studenten, die gesagt haben, wenn ich den Krieg Israels gegen die Hamas kritisiere, das ist nicht gleichzusetzen mit antisemitisch. Das ist aber anti-israelisch. Das stimmt schon. Also wo ist das dann immer gleichzusetzen. Das ist auch ein Thema unter den jüdischen Studenten auf dem Campus gewesen. Und das ist die Schwierigkeit auch, finde ich, dabei. Ja. Und wo man wirklich sehr aufpassen muss, wie differenziert man. Dann gibt es die Zionisten. Dann gibt es diejenigen, die den Staat Israel als solchen, wie wir ihn jetzt haben, nicht anerkennen. Die sind also aus einem anderen Grund noch gegen Israel.
Das heißt, der Konflikt wird sich weiter fortführen und wird uns auch hier bei Campus und Karriere noch weiter beschäftigen. Charlotte Voss, danke für diese Einschätzung des Rücktritts von Minou Shafik an der Universität in New York, an der Columbia University. Es gibt ja Leute, die mögen das, wenn richtig die Fetzen fliegen. Die meisten würden aber einen Streit wohl lieber umgehen, kommen manchmal aber trotzdem nicht drum herum. Und ob das jetzt beim Privaten oder im Job ist, das spielt im Grunde keine Rolle. Denn da, wo Menschen zusammenkommen, da treffen unterschiedliche Bedürfnisse und Meinungen aufeinander. Und dann kann es eben auch mal knallen. Wenn so ein Konflikt im Arbeitskontext richtig eskaliert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Streitparteien landen vorm Arbeitsgericht oder vor Gericht, oder es wird ein Mediator oder eine Mediatorin dazu geholt. Wie die konkret helfen können, das hat sich Stefanie Gebert aus der Bildungsredaktion mal angeschaut. Zuerst mal vielleicht der Blick darauf, worüber wir überhaupt reden. Was versteht man unter einer Mediation?
Ja, es geht darum, dass streitende Parteien, sagen wir, es sind zwei, versuchen, einen Streit zu lösen. Und das zusammen mit einem neutralen Dritten am Tisch, also dem Mediator, der Mediatorin. Diese Person hat die Aufgabe, erstmal zu klären und von beiden zu hören, worum geht's denn eigentlich in diesem Streit? Was ist da das Anliegen und was das Bedürfnis auf der einen Seite? Und dann aber auch, was die andere Seite genau da hat, also welche Bedürfnisse, welche Anliegen. Und Ziel ist es, erstens Verständnis für die jeweils andere Person und deren Perspektive zu entwickeln und zweitens möglichst einen Konsens zu finden, der von beiden Seiten akzeptiert wird. Der kann dann aber ganz unterschiedlich aussehen. Ich breche das mal runter auf ein ganz praktisches Beispiel. Das kann zum Beispiel sein, dass man einfach mal wieder miteinander reden kann, dass man sich vielleicht auf Regeln einigt, wie jetzt weitergearbeitet wird, oder eben auch, dass man sich voneinander trennt, also dass das Arbeitsverhältnis zum Beispiel gelöst wird, wenn es jetzt um einen Konflikt zwischen der Führungsebene und einem Mitarbeitenden geht.
Bei Campus und Karriere morgen ab 14.05 Uhr werden wir noch mehr dazu hören, weil solche Konflikte im Arbeitsleben ja relativ häufig vorkommen.
Absolut. Ich glaube, da kennt jeder vielleicht ein praktisches Beispiel, was Klar. vielleicht erstmal harmlos ist, aber sich ja dann entwickeln kann. Also beispielsweise laute Geräusche in einem Großraumbüro können furchtbar nerven und kann zu Konflikt führen. Oder aber, dass meine Mitarbeitende ganz anders mit Dingen umgeht, als ich das tun würde. Oder mir vielleicht Dinge einfach zuschiebt und dann gehört das noch mit auf meinen Stapel. Also da entstehen ja viele, viele Konflikte. Und es gibt eine Umfrage der Meyer-Briggs-Gesellschaft, wonach Vorgesetzte durchschnittlich 4,5 Stunden pro Woche dafür verwenden, Konflikte am Arbeitsplatz zu lösen. Das zeigt vielleicht ganz gut auch, wie viel das Thema ist und womit man umgehen muss. Und darüber sprechen wir morgen mit zwei Menschen, die sich mit Konfliktbearbeitung sehr gut auskennen. Einmal eine Forscherin zum Thema Konfliktmanagement, die uns von Methoden erzählen wird, wie so eine Mediation erfolgreich sein kann. Und dann noch den Mediator Michael Kramer haben wir dabei, der dann klärt zum Beispiel, wie man damit umgeht, wenn sich jemand weigert mitzumachen.
Campus und Karriere ist für heute vorbei. Morgen 14.05 Uhr hören Sie uns wieder. Ich verabschiede mich. Armin Himmelrath am Mikrofon. Machen Sie es gut.